Ja, jetzt ist es soweit. Die letzte Predigt hier in Wetzlar als Jugendpastor. Die letzten Worte, so haben die Leute im Predigtvorbereitungstreffen gewitzelt. Timos letzte Worte. Aber was sagt man da? Ich habe mal gegoogelt. Wenn ich Elektriker wäre, dann wäre es einfach, ne, wären die letzten Worte, woher kommt das Kabel? Wäre ich U-Boot-Kapitän, dann wäre es, hier müsste dringend mal gelüftet werden. Als Postbote, du bist aber ein lieber Hund. Als Beifahrer, rechts ist frei. Aber als Jugendpastor, was sagt man da? Hab ich bei Google nichts gefunden. Vielleicht sagt man dann zu den Jugendlichen, WLAN gibt es nur über meine Leiche. Weiß nicht. Oder so ähnlich. Letzte Worte. Karl Marx soll angeblich mal gesagt haben, letzte Worte sind für Narren, die noch nicht genug gesagt haben. Und irgendwie stimmt das, glaube ich. Was ich in knapp 9 Jahren nicht auf die Reihe gekriegt habe, euch zu sagen, in Predigten oder so zwischen Tür und Angel oder in anderen Kreisen, das schaffe ich jetzt in der letzten Predigt auch nicht mehr. Irgendwie stimmt das. Aber ich habe doch ein Anliegen mit der letzten Predigt. Wenn ich an die letzten knapp 9 Jahre denke hier in Wetzlar, dann bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr dankbar. Meine Frau und ich empfinden diese Zeit als ein ganz, ganz großes Geschenk, sowohl persönlich als auch dienstlich und auch geistlich sind wir hier gereift und gewachsen. Und ich bin ganz vielen von euch von Herzen dankbar. Und dazu komme ich später nochmal in der kleinen Feier. Da habe ich nochmal eine kleine Dankesrede vorbereitet. Aber je mehr ich in den letzten Tagen über diese Jahre nachgedacht habe und über das, was ich hier sagen möchte, desto mehr wurde mein Herz mit Dank erfüllt für das, was wir hier erlebt haben. Dank gegenüber Gott. Und für diesen Dank will ich diese Predigt nochmal nutzen. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, in der Paulus das zum Ausdruck bringt, was ich persönlich so empfinde, wenn ich auf diese Jahre zurückblicke. Und diese Verse stehen in Epheser 3, oder dieser Vers, Epheser 3, Vers 14. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor Gott, dem Vater, niederzuknien. Paulus hat es geschrieben. Natürlich nicht im Blick auf das, was Gott hier in Wetzlar getan hat, aber im Blick auf das, was Gott da zu seiner Zeit getan hat und tut. Und im Blick auf das, wer Gott ist. Er meinte andere Dinge, die er in den Kapiteln vorher und nachher beschreibt. Aber die Dinge, die er dort beschreibt, die sind ähnlich mit den Dingen, die wir erleben und erlebt haben in den letzten Jahren. Gott ist immer noch der gleiche. Und das vor Ehrfurcht auf die Knie fallen ist nach wie vor eine sehr angemessene Reaktion auf das, was Gott tut und wer Gott ist. Schauen wir uns mal ein paar Punkte an. Folgendes lässt Paulus vor Gott niederknien. Der erste Punkt, warum Paulus hier auf die Knie fällt, scheint erstmal ganz lapidar. Wir lesen davon in Kapitel 3, Vers 15 und auch 1, Vers 4. Jede Familie im Himmel und auf der Erde verdankt ihm sein Dasein, schreibt Paulus in Epheser 3, Vers 15. Jede Familie im Himmel und auf der Erde verdankt ihm sein Dasein. Und ich wäre niemals hier in Wetzlar gelandet, wenn Gott nicht Leben geschenkt hätte. Das hört sich vielleicht irgendwie zu selbstverständlich an, aber es ist gar nicht selbstverständlich. Wir haben nicht entschieden, wo wir geboren wurden und wie wir geboren wurden, in welche Familie wir hineingeboren wurden. Wir haben nicht über unsere Begabungen und unsere Intelligenz und unseren Körper entschieden und wie gesund er ist. Wir haben nicht entschieden, inwieweit wir von unseren Eltern gefordert wurden. Wir kommen machtlos in diese Welt. Ganz deutlich wurde mir das, als ich selber jetzt einen Sohn bekommen habe. Und wenn man den Lenny so anguckt, wie er da liegt mit seinen 6 Monaten, er ist hilflos. Absolut auf die Hilfe angewiesen von anderen Menschen, von Erwachsenen. Und dann erobern wir für uns Stück für Stück die Welt. Manchmal vergessen wir dabei, wer wir sind, Geschöpfe. Geschöpfe, die sich ihr Leben nicht selbst gegeben haben und deren Leben auf dieser Erde nicht ewig gehen wird. Gegenüber Gott sind und bleiben wir Beschenkte. Niemand von uns hat sich sein Leben verdient. Beschenkte sind wir nicht nur im Blick auf die Tatsache, dass wir überhaupt leben, sondern auch im Blick auf die Tatsache, wie Gott uns wertschätzt. Im Epheserbrief schreibt Paulus, die, die Jesus nachfolgen, als Söhne und Töchter Gottes. So beschreibt er sie. Und um festzustellen, dass in der Welt einiges schiefläuft, dazu muss man kein Prophet sein, kein Hellseher. Das sieht man, wenn man die Zeitung aufschlägt. Vielleicht auch, wenn man in sein eigenes Leben schaut. Und wenn man ehrlich ist, dann kann man andere Menschen und sich selbst schnell verurteilen, für zu gering befinden. Wenn wir aber Gott anschauen, sieht er mehr in uns als nur diese schwachen Menschen. Das schwache Bild, das wir manchmal abgeben. Söhne und Töchter nennt er uns, voller Liebe. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du einen Menschen, den Gott unendlich liebt, zu dem Gott Ja gesagt hat. Und das verleiht deinem Leben Wert und Würde, die dir keiner nehmen kann. Das nimmt den Druck, der große Macker sein zu müssen. Das schafft einen Ort, an dem du sein kannst, wie du bist. Das schenkt dir und mir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Das ist ein Ruhepol deiner und meiner Seele. Manchmal ist das Leben kraftraubend und der Dienst an anderen Menschen, der Dienst in der Gemeinde, der ist es manchmal auch. Viele von uns kennen das, ob jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich. Was motiviert mich, auch nach der tausendsten Enttäuschung von Menschen weiterzugehen, weiterzumachen und mich immer wieder in Menschen zu investieren? Was ist, wenn die Wertschätzung fehlt und man zu Unrecht kritisiert wird? Was, wenn man von Menschen beklaut und belogen wird, denen man gedient hat, denen man geholfen hat? Was schenkt mir Geduld bei Menschen, bei denen es nicht vorwärts geht? Was schenkt mir Geduld bei mir selbst, wenn es bei mir nicht vorwärts geht, so wie ich das möchte? Oder in meinem Dienst? Was lässt mich nach Fehlern wieder aufstehen und weitermachen? Gott findet mich so wertvoll. Und dich auch. Und den Nächsten, dem du dienst. Unseren Dienst für Menschen halten wir nur durch, wenn wir wissen, dass wir geliebt und wertgeschätzt sind von unserem lebendigen Gott. Dass wir einen Vater im Himmel haben. Und ich falle auf die Knie vor einem Gott, der mich so liebt, wie ich bin. Selbst dann, wenn ich mich selbst mal nicht leiden kann. Und ich gebe mein Äußerstes für ihn und meinen Nächsten, weil er uns einen so großen Wert beimisst. Dieser Wert ist so groß, dass er selbst bis zum Äußersten gegangen ist. Dass er bereit ist, uns zu vergeben. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 7 bis 8, durch ihn, also Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. Damit Gott mich annehmen kann, so wie ich bin, muss er mir erst vergeben. Und es gehört zu den heilsamsten Erlebnissen meines Lebens, vor Gott zu treten und mich von seinen perfekten Maßstäben bewerten zu lassen und kläglich zu scheitern. Und da ist es kein Trost, dass jeder andere Mensch auch scheitert, sondern was der Trost ist, ist, dass Gott mir vergibt, wenn ich seine Vergebung für mich in Anspruch nehme. Wenn ich zugebe, dass ich ihn brauche. Fehler begleiten uns Menschen, solange wir leben. Wir werden nie ganz los davon kommen. Und wenn ich an die letzten fast 9 Jahre zurückdenke, dann fallen mir viele Fehler ein, die ich gemacht habe und die mir leid tun. Manche von euch haben sich vielleicht ab und zu über mich geärgert. An manchen von euch bin ich schuldig geworden. Manchmal habe ich zu wenig getan, manchmal das Falsche. Ich lebe aus der Vergebung. Und dankbar falle ich vor Gott auf die Knie und nehme seine Vergebung an. Und damit kann ich anderen Menschen ganz anders begegnen. Damit kann ich auch vor anderen Menschen Fehler zugeben. Weil ich weiß, dass es nicht darauf ankommt, ein perfektes Bild von mir abzugeben, sondern dass Gott mich geliebt hat und mir vergeben hat mit meinen Fehlern. Nichts lähmt Beziehungen, egal ob das am Arbeitsplatz, in der Familie oder irgendwie zu Hause ist, nichts lähmt Beziehungen so sehr wie Fehler, die man nicht zugibt und wie Vergebung, die man nicht ausspricht. Gott schenkt uns Stück für Stück die Fähigkeit dazu. Und dann setzt Gott noch einen drauf. Er involviert uns in seinen Plan. Unser Leben hat eine größere Bestimmung. Warum bin ich manchmal so unzufrieden, obwohl ich eigentlich doch alles habe, was ich brauche? Das ist ein Satz, den man oft hört in Deutschland, wo es uns generell eigentlich so gut geht, materiell gesehen. Um es mit Augustin zu sagen, es ist deshalb so, weil dein Herz friedelos ist, bis dass es Frieden findet in Gott. Und wenn du das verstanden hast, dass es da einen Gott gibt, der dich absichtsvoll erschaffen hat, dann beantwortet sich auch diese große Frage des Lebens nach dem Sinn, nach dem Wozu. Nämlich Gott zu ehren, an Gottes Plan mit dieser Welt teilzuhaben. Ein Segen für andere Menschen zu sein, unsere Begabungen herauszufinden, die wir von Gott bekommen haben und sie einzusetzen, nach neuen Wertmaßstäben zu leben. Gottes Plan für dich und mich und ist unter anderem der, ein Segen für dein Umfeld zu sein. Und dieser Segen kommt von Gott. In Epheser 1, Vers 3, da lesen wir, dass Gott uns mit der Fülle des Segens, des geistlichen Segens gesegnet hat. Der Segen kommt von Gott. Wisst ihr, meine Hauptaufgabe in den vergangenen Jahren bestand darin, Dinge zu tun, die ich überhaupt gar nicht tun kann. Die ich gar nicht in der Hand habe. Was habe ich in den letzten Jahren über Glauben, über Trost, über Bekehrung, über Selbstwert, über Vergebung, über Nächstenliebe, über Liebe zu Gott, über Gottes Nähe in schwierigen Zeiten und so weiter gepredigt und geredet? Und bei all dem, all das kann ich nicht machen, sondern bei all dem bin ich abhängig davon, dass Gott seinen Segen schenkt. Wir als Gemeinde, egal wo du hier dienst, bist davon abhängig, dass Gott diesen Dienst segnet. Weil das, was wir eigentlich wollen, dass wir Menschen wieder zurück zu Gott finden, Frieden haben mit ihm und mit uns selbst und diesen Frieden in unserem Leben spüren und erleben, das können wir nicht machen. Und so ist es eine Ehre, Teil dieses Plans zu sein. Und wenn ich darauf zurückschaue, auf das, was Gott hier getan hat, mit unserer Gemeinde hier, dann falle ich auf die Knie und ehre Gott für diesen Segen, den er geschenkt hat in den letzten Jahren. Und bei diesem Plan, da sind wir nie Einzelkämpfer. Ich stand oft daneben, einfach nur daneben und war Zeuge von dem, was Mitarbeiter, was Teens und Jugendliche, was ihr, wie ihr euch von Gott gebrauchen ließt. Der ehrenamtliche Einsatz von euch hat mich begeistert. Und was Paulus bei den Ephesern so begeistert, das begeistert mich auch, nämlich dass Gemeinde nie von einzelnen Leitern gemacht wird, sondern immer von vielen gelebt wird. Gemeinde ist immer das, was die vielen, die Masse lebt und nie das, was sich Einzelne vorstellen und welche Ideen Einzelne davon haben. In Epheser 2, Vers 20 vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Hausbau. Und so fügt sich die Gemeinde aus ganz vielen einzelnen Steinen zusammen und einer trägt den anderen. Es gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen meiner Dienstzeit, wie die FEG Wetzlar hier mit ganz verschiedenen Menschen und ganz verschiedenen Glaubensprägungen trotzdem so gut funktioniert hat, wie sie zusammengelebt hat, wie sie oft eine Einheit gebildet hat und bildet. Es gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen, wie eine bunte Gemeindeleitung bestehend aus brüdergemeindlich, charismatisch, kalvinistisch, schwäbisch, pietistisch, evangelisch, katholisch geprägten Menschen zusammenarbeitet. Eine gemeinsame geistliche Vision für die Gemeinde entwickeln konnte und kann. Warum? Weil sie sich um Jesus und sein Wort scharen. Und weil der Heilige Geist zusammenführt, was zusammengehört, nämlich seine Gemeinde und Menschen, die ihn lieb haben. Und da falle ich vor Gott auf die Knie, weil ich selbst erlebt habe, wie sich Gemeinde und Gemeinden noch wegen viel kleineren Defiziten gespalten haben. Und ich bin so dankbar für den meist wertschätzenden Umgang, den wir hier miteinander haben. Auch für das Vertrauen, das ihr mir, Frischling, der noch grün hinter den Ohren war, vor fast 9 Jahren hier entgegengebracht habt. Und auch während der Zeit der Vakanz, Vertrauen und Ermutigung habe ich gespürt. Es hat mich motiviert und weitergebracht. Und ich bin überzeugt und freue mich für Konstantin, dass er das auch erleben wird hier. Ich denke zurück an die Zeit hier in Wetzlar und ich kann nicht anders, als auf die Knie zu fallen und Gott zu ehren, weil er Einheit geschenkt hat. Eine Einheit, die sich übrigens auch in Lebenskrisen gezeigt hat. Ich denke daran, wie Hauskreise, Menschen, einzelne Gruppen und manchmal die Gesamtgemeinde andere Menschen, die in Krisen waren, durchgetragen hat. Ich denke an Zeiten von Krankheit, in Todesfällen, Depressionen, Scheidungen, Sorgen um Kinder, beruflichem Scheitern und anderen Lebenskrisen, in der hier immer Menschen füreinander da waren. In aller Schwachheit, längst nicht in Perfektion, aber von Herzen und in gegenseitiger Liebe. Und das macht mich dankbar. Und was Paulus auch dankbar macht, wofür er ihm Gott die Ehre gibt, das ist, dass Gott geöffnete Augen des Herzens schenkt. Ich habe das vorher schon ein bisschen angedeutet, der Segen ist etwas, den ich selbst und den wir, den niemand als Mensch hervorbringen kann, sondern etwas, das Gott schenkt. Und diese geöffneten Augen des Herzens, das sind auch ein Geschenk Gottes. Dass wir immer wieder als Einzelne und als Gemeinde diesen Blick bekommen, wie wir diese Welt bewerten. Dass es nicht darum geht, in 80 Jahren alles rauszuholen, was man im Leben rausholen kann. Sondern dass wir als Geschöpfe Gottes einen viel weiteren Blick haben. Eine Ewigkeitsperspektive. Ein Leben in Ewigkeit bei Gott. Und diese Hoffnung und diese Realität, dass es danach einen Himmel gibt, die verändert unsere Herzen, die öffnet unser Herz und motiviert uns dazu, in unserem Leben andere Prioritäten zu setzen als Dinge, die so schnell vergehen. Paulus schreibt, durch Christus haben wir ein Bürgerrecht im Himmel. Und durch Gott können wir diese Dinge anders geistlich einordnen. Und so bin ich dankbar, dass wir das leben auch als Einheit, in der Geld, Erfolg, Beliebtheit, Gesundheit nicht ganz oben steht, sondern in der wir einander so annehmen und uns darin feuern, an den Dingen zu arbeiten, die wirklich wichtig sind. Die Ewigkeitsperspektive haben. Und es gibt eine enorme Freiheit, anderen Menschen zu dienen und nicht sich selbst immer in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Und ich wünsche mir diese geöffneten Augen des Herzens, dass wir unser Herz und unser Denken so von Gott prägen lassen, dass wir in dieser Ewigkeitsperspektive leben. Und dann, wofür Gott, Paulus auch dankbar ist, ist, dass Jesus für alle da ist. Was Paulus auf die Knie zwingt, ist die Tatsache, dass Jesu Liebe nicht nur ein paar Auserwählten gilt, die besonders fromm sind oder so, sondern für alle Menschen. In Kapitel 3 schreibt er darüber. Und ich bin so dankbar, dass diese Gemeinde diese Sicht teilt. Die Tatsache, dass es Gott gibt und dass er erlebbar ist, dass man in ihm Frieden und Trost und Selbstwert und Liebe und Vergebung der Schuld und Freude und auch Herausforderungen und Wesensveränderungen erleben kann, das lässt den Wunsch aufkeimen, dass andere das auch erleben. Ein Licht für die Stadt zu sein. Und das ist uns in den letzten Jahren mal mehr, mal weniger gut gelungen. Aber dieses neue Haus, das steht nicht nur dafür, dass wir hier eine schöne Gemeinschaft haben und genießen unter uns, dass wir hier schön wohnen können, sondern es steht dafür, dass noch Platz da ist für mehr. Dass es sich lohnt, in einzelne Menschen zu investieren, auch wenn es Zeit, Mut und Kraft kostet. aber es lohnt sich. Paulus ist dankbar. Er fällt vor Dankbarkeit auf die Knie, weil Jesus so liebt, dass er nicht nur die im Blick hat, die sowieso schon an ihn glauben, sondern dass sein Blick weitergeht. Mich begeistert der Gedanke auch, dass die FEG Wetzlar weiterhin und noch viel mehr ein Segen für die Stadt sein wird. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich mal wieder nach Wetzlar komme, zu Besuch, dass ich Menschen begegnen werde, die ich noch nie getroffen habe, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß, ich noch gar nicht kenne, weil sie die Gemeinde als einen Ort kennengelernt und lieben gelernt haben, an dem man Jesu Liebe begegnet ist. Und diese Liebe Jesu, das ist, was es Paulus und auch die anderen Apostel in ihren Briefen sehr oft an sehr zentraler Stelle haben, für das sie Gott so oft danken, was ihnen so wichtig ist. Und all die Punkte, über die ich bisher gesprochen habe und die hier an der Wand stehen, die sind Zeichen dieser Liebe. Die sind Ausdruck der Liebe Gottes. Paulus wünscht sich, dass die Epheser diese Liebe begreifen. Er betet ein Gebet und ich wünsche mir, dass wir das auch zu unserem Gebet machen. Es steht direkt in der Mitte des Epheserbriefes. Es leitet über zu ganz vielen praktischen Anweisungen, die Paulus so gibt an die Epheser. Weil es die Liebe Jesu ist, die verändert und die bewegt, die das Zentrum der Anbetung des Paulus ist. Und so betet Paulus: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Mich hat dieses Gebet beeindruckt und den Wunsch in mir erzeugt, selber in dieser Liebe zu wachsen. Und vielleicht tut es das bei euch auch. Die Liebe Christi ist die ist das, was wertvoller ist als alles andere auf dieser Welt. Sie ist wertvoller als jedes Geld der Welt, wertvoller als Erfolg im Beruf, wertvoller als Beliebtheit bei Menschen, wertvoller als Gesundheit, wertvoller als alles andere. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in dieser Liebe, dass wir da hineinwachsen und dass uns das in die Anbetung führt. Denn das ist eine Liebe, die so rein ist, die absolut selbstlos ist. Gott bräuchte keinen von uns Menschen. Es bringt Gott überhaupt nichts, ihm persönlich, ob wir an ihn glauben. Es könnte ihm persönlich egal sein, wie wir leben. Aber weil er uns liebt, ist es das nicht. Er liebt nicht, weil wir es verdient hätten. Er liebt, weil er Liebe ist. Es ist die reinste Liebe, die man sich vorstellen kann. Nirgends wirst du so geliebt wie bei Gott. Und auch das führt Paulus in die Anbetung, auf die Knie. Die Liebe aus reiner Gnade, die führt ihn in die Anbetung. Ein paar Punkte. Weil Paulus, also aufgrund denen Paulus auf die Knie geht. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor Gott, dem Vater, niederzuknien, betet er. Und ich kann es auch nicht, weil Gott so viel Gutes schenkt uns. Und ich habe mir ein Lied gewünscht, nach dem Predigen, ein Lieblingslied. Das ist ein ganz altes Lied. Es ist ein bisschen peinlich, dass es mein Lieblingslied ist, obwohl ich Jugendpastor bin. Aber es bringt das zum Ausdruck, was wir in Gott haben. Amazing Grace heißt das Lied, ein Klassiker. Aber bevor wir das miteinander singen, bete ich noch mit uns. Bitte steh doch dazu auf. Vater im Himmel, wenn wir anschauen, wer du bist und wie du bist, was du tust und getan hast, wie sehr du liebst, wie gut deine Pläne mit uns sind, wie groß deine Gnade, die sich mit uns beschäftigt, obwohl wir Fehler machen, Sünder sind, ja, dann können wir nicht anders, als auf die Knie zu fallen und dich zu ehren und dir zu danken. Und wenn wir sehen, was du hier getan hast in den letzten fast 9 Jahren, dann war nicht immer alles perfekt und super, weil wir auch Menschen sind. Aber du hast so viel getan und dann können wir nicht anders, als auf die Knie zu fallen und dir zu danken, weil du es so gut mit uns meinst. Und wenn wir in die Zukunft blicken, auf das, was du mit uns vorhast und auf die Ewigkeit, die du für uns bereitet hast, auch dann können wir nicht anders, als auf die Knie zu fallen und dir zu danken. Du bist so ein guter Gott und wir ehren dich, weil du alle Ehre verdient hast. Amen.